ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Einen schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe SWR1 Leute. Heute im Doppelpack bei uns zu Gast Heinrich und Daniel Delcore, Vater und Sohn. Und es ist eine doppelte Premiere insofern, dass ihr beide das erste Mal gemeinsam ein Interview gebt. Und wir sitzen im alten neuen Studio das erste Mal mit Bild, also später mal reinspicken über swr1.de. Herzlich willkommen erstmal an euch beide.
Hallo.
Hallo.
Wenn ihr euch jetzt gegenseitig vorstellen solltet, der eine über den anderen. Heinrich, was macht Daniel?
Daniel, er ist ein bisschen chaotisch, würde ich sagen, aber er macht tolle Sachen, sehr kreativ. Er macht eben Mode und ist immer ein lustiger Typ.
Was hältst du von der Vorstellung, Daniel? Passt das so?
Ja, passt, denke ich. Chaot stimmt auf jeden Fall.
Was würdest du noch hinzufügen wollen?
Eigentlich passt es eigentlich. Also wenn mein Dad mich nicht beschreiben kann, haben wir ein Problem.
Wie kannst du deinen Dad beschreiben?
Also Ex-Zahntechniker, jetzt Kabarettist, sehr viel Inspiration vom Papa natürlich auch bekommen über diese Karriere. Change, deswegen würde ich sagen, sehr mutig und sehr ehrlich und hat mir sehr, sehr viel beigebracht, würde ich sagen.
Jetzt bald 25 Jahre her, Heinrich, dass du vom Zahntechniker auf die Bühne gewechselt bist und Kabarettist wurdest. Wir kennen uns da von Sendungen, früher Kabarett in SWR 2 und auch das Studio Brettl. Da duzt man sich, deswegen duzen wir uns. Du bist in Mailand, Daniel, da duzt du dich in der Modebranche wahrscheinlich auch, oder?
Also in Italien gibt es das gar nicht, dass man so sie sagt oder so. Das ist sehr. Weil es gibt es zwar in der Sprache, aber es ist sehr, sehr selten. Also,
wie oft seht ihr euch?
Wir relativ oft, ich denke mal so einmal im Monat.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Also mit der Familie auf jeden Fall. Und jetzt haben wir Nachwuchs bekommen in der Familie. Meine Schwester hat eine kleine Tochter bekommen.
Glückwunsch.
Ja, danke schön. Und das zieht mich natürlich sehr viel heim. Also jetzt sind es dann ein bisschen öfter, sagen wir es mal so.
Was steht denn dann an, Babysitting, wenn du die nächsten Tage hier bist?
Klar.
Mach ich gerne.
Versace und Gucci hatten dich als Designer geholt, bevor dann das eigene Label kam. Es gibt von dir auch Boutiquen in New York und in London. Beyoncé bis Madonna tragen deine Kleidung. Heinrich, hast du was an von Delcore heute?
Heute nicht, aber auf der Bühne trage ich ein Hemd vom Daniel von Delcore.
Wie schaut das aus? Was macht den Stil aus?
Rot-schwarz, also sehr elegant, muss ich sagen, und auch poppig, also eigentlich modern und das hat was. Und schön ist halt, das gibt es nicht von der Stange, sondern das trage nur ich.
Ihr habt beide das Wort Mut eben angesprochen. Wofür hat es denn ganz besonders viel Mut gebraucht, um den eigenen Traum leben zu können? Wer mag von euch beginnen?
Also für mich war das so, dass ich ja angestellt war in einer Firma, einen guten Job hatte. Ich habe es auch genossen, da zu arbeiten, war mega gut. Und eben dann so ein bisschen den Sprung zu wagen ins Dunkle sozusagen und von null auf was aufzubauen, da braucht man natürlich dann schon ein bisschen Mut für, würde ich sagen.
Ja, du warst, hattest erstmal studiert in Mailand dann auch, Modedesign, Design.
Genau.
Und dann warst du angestellt, ich glaube schon sehr früh, bei großen Labels.
Genau, genau. Ja, und dann nach dieser Erfahrung eben dann dein eigenes zu machen, das braucht Mut. Und ich denke auch, es ist halt auch, wenn du dann mit der ersten Kollektion rauskommst, jetzt gerade bei einem Debut von der ersten Kollektion, war das dann eben ein bisschen so, dass du dich so nackt vor die Leute stellst ein bisschen und die dann einfach so auch in deine Essenz gucken können, weil du eben deine Arbeit präsentierst.
Gibt es schon was von dir preis dann?
Wie bitte?
Du gibst dann schon was von dir preis.
Genau, genau. Ich gebe eigentlich alles von mir preis, weil man dann so sagt, okay, was ist ihm sein Stil, was ist sein Gedanke, wie sieht er die Mode und. Und es wird dann eben so alles auf einen Schlag preisgegeben. Und das ist dann schon ein bisschen.
Ich schätze, das war so ein Moment, den du nie vergessen wirst.
Nee, den habe ich sicherlich nicht vergessen.
Wie hat sich das angefühlt?
Also es war mega schön, weil wir hatten eine Energie im Backstage. Wir waren das einzigste Label, das in Mailand während der Modewoche live also die Show hatte und da war eine Energie in den Models auch und alles, das war einfach geil. Und die erste Person, wo dann Backstage reingelaufen ist, war meine Mama und Papa und die beide haben angefangen zu heulen und ich dann auch und ich konnte dann irgendwie keine Interviews mehr geben und es war totales Chaos, aber ja, wir hatten Spaß. Ne?
Heinrich, du erinnerst dich gerade auch
dran. Ja, total, ja. Das war schon wahnsinnig. Wenn du so siehst, also dass dein Kind sowas auf die Beine stellt, das ist irgendwie so eine andere Welt oder so, du denkst, das ist unglaublich, was der geschaffen hat und dass das also dann so, auch so funktioniert hat und das so gut ankam und so, da machen wir schon, wenn ich so dran denke, das ist schon Gänsehaut.
Manchmal heißt es ja, die Kinder sind ein Spiegel und du kannst dich selbst in den Kindern wiedererkennen. Mhm. Konntest du dich da wiedererkennen?
Also von dem her, von seinem Mut auf jeden Fall, dass er das tatsächlich gewagt hat und geschafft hat und auch er ist halt auch einer, der Wenn er was will, dann will er's irgendwie. Dann probiert er alles und setzt sich ein und die ganze Kraft und Energie steckt er da rein und dann klappt es auch irgendwie. Und das muss ich schon sagen, das war schon toll.
Wenn wir beim Thema Mut bleiben und was dich die meiste Überzeugung und den meisten Mut gekostet hat, was war das für eine Situation?
Ja, das war halt damals, als ich dann die Entscheidung war halt da, was mache ich jetzt, Zahntechniker weiterhin oder wagst den Sprung in die Selbstständigkeit als damals noch als Comedy-Zauberer, wo ich angefangen habe und mir damals ein Haus gekauft in Zimmern und hatte Schulden natürlich und 3 Kinder und alle im Umfeld bist du verrückt und du kannst dir den Job nicht hergeben, weil als Zauberer überleg mal und
die brotlose Kunst.
Die brotlose Kunst und so. Das geht doch nicht und so. Und dann hatte aber Gott sei Dank, und das rechne ich ihm heute noch hoch an meinem Zahnarzt, also da, wo ich gearbeitet habe, bei meinem Zahnarzt im Praxislabor, Mike Bernholzer, der hat gesagt, komm Heini, weißt du was, ich halte den Platz jetzt ein Jahr für dich frei, versuch's. Wenn es nicht klappt, kommst du wieder zurück und dann musst du halt weiter Zahntechnik machen. Und aus den einem Jahr sind jetzt 25 Jahre geworden. Da hatte ich schon ein bisschen in der Rückhalt und so. Und meine Frau natürlich auch, die stand auch dahinter, die hat gesagt, komm, wir probieren es einfach. Wenn es nicht klappt, kriegst du bestimmt wieder einen Job.
Daniel, guckst du dir manchmal auch die Kabarettprogramme deines Papas an?
Ja, klar, natürlich.
Was zuletzt?
Auf jeden Fall. Also das letzte Programm halt, das Glück gehabt und jetzt
das Weihnachtsprogramm
gespannt. Hast du auch sehr das Weihnachtsprogramm und jetzt bin ich gespannt aufs Neue.
Okay, ja, da übst du schon fleißig. Wir hören direkt mal eben rein in eine Rückblende, was da los war während Corona auf dem Cannstatter Wasen.
In Stuttgart, 500 Autos vor mir. Dann wurde mir gesagt, dass die mich über einen Radiosender im Auto hören, aber ich krieg gar nichts mit. Ich stehe nur auf der Bühne. Und habe gedacht, das kannst du ja auch nicht zustande lassen. Bin ich raus auf die Bühne und habe gesagt, passet auf, ihr hört mich ja jetzt im Auto und ich krieg nichts mit. Und anstelle, dass ihr im Auto klatscht, weil ich das nicht höre, haut ihr alle einfach die Autotüre auf und zu. Und das haben die gemacht, 500 Autos. Das war für mich super. Gut, für die Autos nicht so, weil die standen zu dicht beisammen. Das war nicht so gut. Und dann habe ich noch gesagt, ja, und wenn es euch gefällt, was ich mache auf der Bühne, dann hupert er halt. Dann signalisiere ich mir durchs Gehupe. Und ich habe insgesamt 15 Autokinos gespielt und glaube zu mir, das macht was mit dir. Wenn ich heute an einer Ampel stehe und hinter mir hupt jemand, dann steige ich aus, ich verbeuge mich und gebe dem ein Autogramm.
Und, ja. Heinrich Dechore in SWR1, Leute. War ganz interessant, dich gerade zu beobachten. Am Anfang hast du da mitgesprochen? Das sah so aus.
Also echt? Ja, das kann sein. Ja, richtig.
Das Programm ist so in dir drin, dass es dann automatisch...
Stimmt, ja.
Weißt du, wie oft du das gespielt hast jetzt?
Das Programm? Aber bestimmt, es war ja durch Corona leider. Ich kam raus Anfang 20 und dann war Corona. Dann durfte ich ja 2 Jahre nicht spielen und dann in den 3 Jahren. Also ich schätze mal so 400 Mal.
Ja, jetzt kommt das neue Programm.
Jetzt kommt das neue,
Da bist du jetzt am Wochenende schon unterwegs in Steinheim an der Mur, schon leider ausverkauft.
Yeah.
Hurra, meine Frau wird Oma. Es geht immer um die Familie, glaube ich, oder?
Richtig, ja. Die gäbe mir halt Stoff, sonst hätte ich kein Programm. Also Frau, Kinder, alles was passiert. Und durch das, dass wir jetzt halt zum ersten Mal Großeltern waren sind und ein Enkelkind da ist, ist das natürlich sehr, sehr viel Futter für mich.
Gab es denn mal Situationen, Daniel, kannst du da auspacken, wo Mama Sibylle vielleicht auch gesagt hat, das kommt mir nicht auf die Bühne?
Ach so, ja, Nö, wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Also er macht's halt, denke ich mal. Muss halt dann danach mit Mama umgehen. Ich würde es nicht machen, aber
komm, der Spaß.
Aber nee, also wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Normalerweise, klar, es sind jetzt auch nicht so Situationen, wo man sagt, das gehört nicht auf eine Bühne. Wir sind ja halt eine schräge Familie. Und das wird dann eben geteilt mit der Welt. Ne?
Was ist denn so eine schräge Situation zuletzt gewesen, wo ihr sagen würdet, boah, das könnten wir eigentlich auch verwursten fürs Programm?
Schräge Situation, was war das?
Weißt du? Also ich würde auf jeden Fall darüber reden, was für ein Problem mein Dad hat mit dem Pfeil- und Bogenschießen jetzt gerade. Ich habe ein Foto bekommen auf unserem Family-Chat, wo er geschrieben hat, die Katze spielt verrückt, der Sammy, weil der auf seine Gummitiere steigt, die er hinterm Haus da positioniert hat, wo jetzt aussieht wie so ein Pfeil- und Bogenpark. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, ja, ich glaube, das Problem hat ein bisschen vorher angefangen, bevor die Katze da war, weil was waren die ganzen Tiere da? Aber ja, also das würde ich sagen, das kommt auf jeden Fall in den Programm. Ja, ja.
Wie groß ist die Begeisterung gerade bei dir, Heinrich?
Ja, dass du das erzählt hast. Ja, ich habe mit meiner Frau vor 1,5 Jahre Bogenschieße angefangen und das hat uns so durch einen Kollege, Uli Böttcher, und der hat uns da reingebracht und das macht so viel Spaß, so auf 3D-Tiere zu schießen im Wald. Und da läufst du spazieren, ich würde nie im Wald rumlaufen, spazieren, aber durch das, dass dann immer wieder so ein Tier, da so ein echt, sieht so echt aus, und da schießt du halt von einer gewissen Entfernung auf die Tiere und das hat mich so angefühlt und da kommst du auch so runter und also ich finde es mega schön.
Muss ich jetzt natürlich gleich mal nachfragen, ist das ein abgesperrter Bereich, dass du nicht auf Leute schießt und so weiter?
Genau, richtig, ja, ist alles also so ein Rundkurs dann und da sind also auch keine Spaziergänger natürlich und ja, und ich habe halt hinterm Haus jetzt auch ein bisschen Wiese, Bauer gefragt und wieder was, und da habe ich jetzt auch so Tiere positioniert und da üben wir halt dann immer hinterm Haus.
Was für schräge Hobbys habt ihr noch?
Ja. Also ja, schräg. Ich finde es eigentlich auch gut. Also ich bin auch ein paar Mal mit. Macht auch voll Spaß. Also kann ich auch sicherlich empfehlen. So ist auch, bringt auch die Familie zusammen, wenn man dann zusammenschießt und so. Das ist auf jeden Fall witzig. Ich bin sehr, sehr oft in der Natur. Also sobald ich kann, bin ich hiken, wandern, climben, schwimmen, tauchen. Ja. Also, das heißt, wenn es in den Wald geht, bin ich auf jeden Fall der Erste, wo dabei ist.
Gibt es einen Geheimtipp rund um Rottweil, wo man euch dann sieht oder dich dann, wenn du so nicht in den Wald gehst, Heinrich?
Also ich denke mal, du kannst da besser sagen.
Ja, also wenn dann, also mir in Rottweil drumherum, da überall kannst du eigentlich schön auch Radfahrer oder auch Biker oder auch Jogger und weiß ich was, Schwäbische Alb und so weiter. Also da kann man schon was machen.
Ob eine Einladung von den Clunys an den Comer See oder Naomi Campbell, die bei der Mailänder Modewoche die Kollektion von Daniel Delcore präsentiert. Daniel, du hast es in einem Business, was als extrem hart gilt, geschafft. Welche deiner Eigenschaften hat dir denn dabei ganz besonders geholfen?
Also ich nehme mal an, dass ich ein Dickkopf bin, hat sehr geholfen. Also ja, wenn ich mir halt was in den Kopf setze, dann bin ich sehr, sehr...
So die Hartnäckigkeit, die dein Papa eben auch angesprochen hat.
Genau, genau. Und ich denke, eben auch die Kontakte, die ich mir aufgebaut habe und die Leute, die einfach auch mit mir arbeiten wollen, wo mich kennen, meine Freunde und Bekannte eben. Und ja, das hilft sicherlich sehr.
Die allermeisten von uns haben so überhaupt keine Kenntnis von dem, was du da machst, auch von der Mailänder Modewoche jetzt nicht. Da war das große Thema dann Wissenschaft und Mode, was du kombiniert hast. Nimm uns da einfach mal mit. Wie ging das vonstatten?
Ja, also ich habe einfach überlegt, was wäre denn so ein Beruf, den mehrere Personen verstehen können. Und dann habe ich einfach gedacht, so ja, so Forschung ist so sehr, sehr ähnlich wie das, was ich eigentlich mache. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen getroffen. Und dann habe ich gedacht, ja, so Wissenschaftlerin mit so ein bisschen so einem Nerd-Vibe, was es eigentlich auch mich dann selber sehr, sehr trifft, dachte ich, wäre eigentlich ganz cool, das zu interpretieren und einfach von so einer Person einen Tag anzuschauen. Und dann eben habe ich verschiedene Looks zusammen mit meinem Team aufgebaut, die dann eben diesen Tagesablauf von dieser Forscherin machen. Und es war dann vom Aufstehen, vielleicht nach einer Yogastunde rennt sie in die Uni und macht einen Speech in der Uni. Danach geht's ins Labor, man guckt unter dem Mikroskop Sachen an, die vielleicht so ein bisschen auf dem Labcoat hängen bleiben. Und dann am Abend hat man eine Gala, um irgendeinen Nobelpreis entgegenzunehmen oder so. Und das war ein bisschen die Idee.
Das heißt, für so eine Fashion-Show braucht es im Grunde eine Geschichte, die du dann auf dem Laufsteg erzählst? Oder wie ist es zu verstehen?
Also das ist sehr meine Art zu arbeiten. Jeder arbeitet natürlich anders. Für mich ist eine Narrative sehr, sehr wichtig. Also ohne eine Story ist es ein bisschen schwierig, das auch zu kommunizieren, denke ich.
Wie sieht dann die Mode dazu aus, wenn du sagst, ich kombiniere jetzt Wissenschaft und Mode?
So wie die auf dem Laufsteg war.
Ja, das haben ja die wenigsten gesehen, vermutlich.
Das können die ganz gut nachschauen.
Du kannst es bestimmt ganz gut beschreiben.
Das stimmt, ja. Nee, also ich habe dann eben so den Laborkittel genommen und habe gedacht, wie kann ich den umsetzen? Das wurde dann zum Beispiel ein Trenchcoat in einem milchig transparenten Stoff und eben Sachen wie, wenn man die Schuhe zum Beispiel benutzt, dann hat man ja normalerweise so eine Art sicher Schutz sozusagen über den Schuhen, wenn man dann eben in so ein Labor geht. Das war dann auf den Schuhen auch. Und dann eben so kleine Messages, die dann in diesen Looks waren, wo dann eben zu dieser Wissenschaftlerin oder zu diesem Alltag geführt haben.
Klingt nach einer sehr kreativen Arbeit.
Ja, sehr.
Wie lange dauert das, bis dann so ein Projekt steht?
Also normalerweise, wenn man Ready-to-Wear nimmt, dann sind es so 3 Monate pro Kollektion, wo man Zeit hat, da es 4 Kollektionen im Jahr sind. Wenn man über Haute Couture spricht, dann ist es 6 Monate bis 1 Jahr, kommt drauf an, wie viele man präsentiert.
Ist so eine Haute Couture dann wirklich eher eine Mode zum Gucken, weil es vom Preis her etwas ist, was sich die wenigsten leisten können?
Es ist eine andere Preisklasse auf jeden Fall. Das sind auch andere Kunden, die eben auch die Möglichkeit haben, solche Kreationen anzuziehen. Es hat natürlich nicht jeder eine Gala oder eben einen gewissen Anlass, wo man Haute Couture tragen kann.
Wie ist das, Heinrich, wenn du dann da bist und plötzlich in dieser Welt landest?
Beim Daniel dann in Mailand, ja, das ist dann ja eine andere Welt, das ist gar nicht so greifbar, wenn man das eigentlich früher hast, denkt, ja, Mode, okay oder so, aber wenn du dann mal so mittendrin stehst oder so, dann denkst du schon, wow, das ist schon was ganz anderes, wo du selber gar nicht dran denken hast können.
Was war so im Rückblick aus der Sicht der Erziehung wichtig, dass Daniel diesen Weg gehen kann?
Also meine Frau ist da schon ziemlich auch sehr konsequent gewesen eigentlich mit den Kindern und hat die also auch nicht alles machen dürfen, aber sie hat sie auch gewähren lassen. Das ist also von dem her, wenn die was machen wollen, wo man gesagt hat, okay, ist akzeptabel, können wir drüber reden oder so, dann hat sie das gemacht. Aber wenn zum Beispiel was war, das erinnere mich noch gut, er war so verrückt, er wollte mal eine Hose, da waren wir im Urlaub in Barcelona und die kostet, glaube ich, 150 Mark oder Euro war es da mit so einem Stern drauf. Meine Frau sagt, bist du verrückt, du kriegst schon nicht eine Hose für 150 Mark. Der hat durchgedreht, der war beleidigt und am Schluss, ich glaube, ein Jahr später hat er sie sich selber gekauft um gespartes Geld.
Ja, das war doch dann wahrscheinlich eine gute Erziehungsmethode,
ja,
oder?
Ja, genau.
So eine Stunde ist rum, wie geht's euch jetzt gerade hier im neuen alten SWR1-Leute-Studio?
Super.
Ja, gerade einen Kaffee bekommen, alles gut.
Ungewohnte Situation, Daniel, für dich, Interviews beim Radio zu geben, wie ist es?
Ja, also das erste Mal beim Radio und so live ist schon gut, ne? Also freut mich hier zu sein auf jeden Fall.
Freuen wir uns auch. Welche Interviewsituation hast du sonst?
Also normalerweise sind es eher Interviews, die auch relativ schneller gehen, also eben halt so ein Q&A und solche Sachen, die dann eben so ein normales Format haben, sage ich jetzt mal.
Kurz die Fragen und Antworten abgehackt, ne?
Ja, so ein bisschen. Wir hatten was Schönes während Freeze in London, in unserem Store in New Bond Street. Das war so ein Gespräch, das eher so ein bisschen mehr um Art ging. Also das war ganz gut und da saßen wir auch wurde das Interview lief dann, da war ein Artist da, ein Freund von mir, mit dem habe ich eine Kollaboration gemacht für ein Artpiece in dem Window vom Store. Und das war so ein bisschen mehr so ein lockeres Format, wie wir jetzt hier auch haben. Und das gefällt mir.
Heinrich, du bist es gewohnt im Radiostudio, oder?
Ja, immer wieder mal. Mich freut es immer, ja. Lustig.
Kommen auch die Hörermails rein. Hier gucken wir gerade mal eben drauf. Aus Remmingen auf der Alp schreibt uns Katrin zum Beispiel gerade, Mensch, ihr seid klasse, beide wie der Papa, so der Sohn, würde Heinz Rühmann sagen. Mut wird immer belohnt. Danke, dass ihr heute da seid. Dann schreibt uns Hanni, steht leider nicht mit dabei, wo sie ist. Freue mich schon auf alles, was ich von Heinrich Delcore hören werde. Finde seinen Humor spitze, er trifft total meinen Geschmack. Hab ihn und seine Vorstellung auch schon öfter im Raum Schwäbisch Gmünd angeschaut. Also, das geht doch wahrscheinlich auch gut runter, oder?
Ja, super. Schön.
Dann kommt was vermutlich aus der Nachbarschaft. Ihr wohnt in Rottweil und Familie Lochmann schreibt, Winni schickt viele Grüße, jetzt aus Südtirol ins Studio.
Super, Winni. Ja, gehen wir mal in Urlaub nach Südfrankreich zusammen.
Dann schreibt uns aus Kirchentellenfurt Gabriele, tolle Gäste. Hab gerade erst erfahren, dass Heinrich der Chor einen so begabten und berühmten Sohn hat. Gleich geguckt im Internet, dabei so sympathisch und normal. Das ist nicht immer so. Bin schon Fan vom Papa. Leider kann ich mir keine Garderobe vom Sohn leisten, aber zum Anschauen ist es auch ein Genuss.
Dankeschön.
Also, wo sie gerade das Normal anspricht. Daniel, wie schwierig ist es denn in so einem Business normal und bodenständig zu bleiben?
Ich mache mir da relativ wenig den Kopf drüber. Ich bin eigentlich ein normaler und bodenständiger Typ. Also wenn es um vor allem auch einen Alltag geht, meine Freunde sind von berühmt bis zu einfach normale Alltagspersonen. Also ich bin da eigentlich einer, der sehr, sehr grounded ist. Und ich werde auch hundertprozentig so bleiben und bin schon immer so gewesen. Also
dennoch ist es vielleicht eine Herausforderung, da normal zu bleiben, weil es eine Branche ist, die mit vielen Klischees verbunden ist und wo Menschen vielleicht auch Probleme haben.
Also jedes Mal, wenn ich irgendwie auf sowas angesprochen werde, dann kommen so danach Fragen. Das ist für mich immer so ein bisschen schwierig, darauf zu antworten. Und wenn man dann so fragt, ja, was machst du sonst so? Dann sage ich, ja, hiken, zelten. Ich war jetzt erst in Grönland und bin mit dem Zelt unterwegs gewesen und dann war ich im Amazon Forest, habe mit einer Tribu das Überleben sozusagen haben sie mir beigebracht, wie man in so einem wie man da eben überleben kann, was man essen kann. Ich war damit gar nichts und so.
So ein Survival-Training.
Survival-Training. Und dann kommt immer so danach so, ja, irgendwie passt es jetzt gar nicht so zusammen.
Na,
mit
vielleicht,
dem, was
ich
du
dachte
eigentlich
gerade,
machst.
Du suchst vielleicht ganz bewusst den Ausgleich, kann
genau,
das sein?
Genau. Also dann auch ohne Handy und eben dann so ein bisschen für mich selber sein mit meinen Gedanken und dass man auch einen freien Kopf bekommt, ist sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn man in den Bergen in Grönland unterwegs ist, dann ist man einfach nur am Staunen und denkt so, hey, eigentlich ist Mutter Natur hier der größte Künstler. Ne?
Heinrich, wie ist es bei dir mit dem freien Kopf? Wo kriegst du den Kopf gerade frei? Du bist ja gerade schon am Text lernen ganz fleißig.
Richtig, genau. Ich kriege den Kopf nur frei, wenn ich von zu Hause, also wenn ich rausgehe und spazieren laufe, wo ich dann praktisch nicht erreichbar bin, niemand klingelt an der Tür oder weiß ich was. Dann kriege ich den Kopf frei. Oder auch, wie gesagt, im Wald, beim Bogenschießen.
Das sind beides besondere Berufe, in denen ihr arbeitet. Heinrich und Daniel Del Core bei uns in SWRs Leute, Kabarettist und Modeschöpfer. Angenommen, ihr müsstet einfach mal einen Tag tauschen und im Job des anderen sein. Was würde euch da reizen?
Also was mich reizen würde, wäre wahrscheinlich die Leute zum Lachen zu bringen. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Schönes, wenn man Freude versprühen kann sozusagen. Und da ist der Papa ja ein Meister drin. Also sicherlich.
Aber das würdest du auch schaffen. Du bist ja auch so auch sehr lustig. Ja.
Und du, Heinrich, was würde
also
dich in der Modebranche reizen?
Ich weiß gar nicht, ich würde gern mal zeichnen können. Ich kann nicht zeichnen. Ich glaube, einen Strichmännle kriege ich noch hin, aber mehr nicht. Aber oder ich würde gern mal ein Kleid anprobieren bei meinem Model. Fitting quasi.
Das wäre doch machbar, oder? Ja, ja. Kriegt man das
also
hin,
ich dachte,
Daniel?
Du willst anziehen.
Also nee. Ja,
ich auch.
Nee, also
ich
nee.
Saß gerade im
also,
langen Boden.
Oh Gott.
Ja, wieso denn nicht? Also ich
ja, was ist fürs Fitting wichtig? Kannst du da Heinrich einweisen?
Also normalerweise ist es ja so, dass da ein Prototyp entsteht und dann wird der Prototyp, das ist das Erste, was man dann auf einem Körper anschaut und dann muss man eben den Schnitt hinbekommen. Und das ist nicht so einfach, wie man denkt, aber wenn es dann funktioniert, sind die Kleider normalerweise sehr, sehr atemberaubend oder können es sein.
Ja, da stehen ja jetzt dann wieder große Veranstaltungen an, wie Oscars beispielsweise. Ist das dann so etwas, was dich betrifft als Modedesigner?
Genau, ja. Also ich arbeite sehr viel mit einem roten Teppich, mit Celebrities im Allgemeinen, was ein bisschen mit meinem Background zu tun hat und weil ich eben auch das sehr mag, das zu machen und dann eben auch mit den Leuten zu arbeiten, mit den Künstlerinnen und zu arbeiten und was mit denen zusammen kreieren, ist sehr, sehr schön. Und ja, das wäre dann so ein Anlass, genau.
Was war denn da mal ein besonders herausforderndes Kleid? Da gibt es ja vielleicht auch Vorstellungen, die so einfach gar nicht umzusetzen sind.
Also ich bin einer, der das dann irgendwie umsetzt. Also ich habe auch sehr, sehr, sehr verrückte Vorstellungen. Ich arbeite unter anderem auch viel mit Björk zum Beispiel und die ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie sich ein weißes T-Shirt anzieht.
Ja.
Also das sind dann eben so Herausforderungen, wo dann eben für jemand, der kreativ ist, sehr, sehr, sehr schön sind.
Bei den Björk-Outfits, was kriegst du dann da vielleicht als Bestellung?
Also danach für die
Kleider? Vorher. Also wenn sie sagt, ich hätte gerne das und das, oder entwirfst du einfach mal ins Blaue?
Also normalerweise ist immer ein Dialog da zwischen dem Artist und dem Artist, sage ich jetzt mal. Und ich kreiere dann eben für das, was sie nachher auch braucht, um eben ein Video fürs Album zu machen oder eben auf dem Stage zu performen oder so. Und das ist ein bisschen ähnlich, wie das dann nachher auch auf den Red Carpets funktioniert.
Und Heinrich, wenn du das gerade jetzt hörst von dieser Modewelt, könntest du dir vorstellen, vor so einem Publikum dann auch mal aufzutreten?
Ich weiß nicht, wenn sie Schwäbisch verstanden, schon. Sonst nicht.
Also die Fashion Week in Rottweil, hat es das schon mal gegeben?
Nee, noch nicht.
In Berlin ja, aber in Rottweil nicht. Nee.
Wäre ja auch noch mal
das. Das wäre auch mal das, ja genau.
Gäbe es dann so typische Mode aus Schwaben, wie sähe die aus?
Oh, also ein Bollenhut musst du auf jeden Fall auf den Kopf.
Das war der Schwarzwald, ne? Also, ja. Noch was?
Ja, also ich meine, wir haben natürlich traditionelle Kostüme im Schwarzwald, die zum Beispiel klar von dem traditionellen Normalen bis zur Fasnacht gehen. Bei uns ist die Fasnacht sehr bekannt, was ich zum Beispiel persönlich auch sehr liebe. Und die Kostüme sind natürlich wunderschön, Masken aus Holz geschnitzt. Das ist sehr, sehr Handarbeit alles. Und das ist eigentlich das, was ich jeden Tag mache. Also ja.
Daniel, du hast in einem Interview mal als wertvollsten Besitz Erinnerungen angegeben. Das fand ich ganz schön. An welche Erinnerungen denkst du denn, wenn du das Wort Erinnerung allein schon hörst? Was ist gerade präsent?
Also für mich ist sehr, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, dank meinen Eltern natürlich auch. Und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an meine Uroma, die eine sehr starke Präsenz in meinem Leben war. Und also Erinnerungen sind eben so das, wo du alles drauf aufbaust. Und deswegen ist für mich das sehr, sehr, sehr wichtig.
Wie hat dich deine Uroma geprägt?
Ich denke, in sehr, sehr vielen Sinnen, auch teilweise in der Erziehung, im Kochen und sie war auch eine sehr, sehr, sehr bodenständige Person. Und ich würde sagen, wenn ich an das Wort Engel denke, dann denke ich wahrscheinlich an sie. Ich habe sie auch noch nie fluchen gehört oder irgendwas. Also eine sehr, sehr, sehr spezielle Person.
Ja, es scheint überhaupt das Thema Familie bei euch eine ganz, ganz große Rolle zu spielen. Ihr habt da einfach immer auch viele Begegnungen und Verbindungen, Heinrich. Wie wichtig ist die Familie?
Ja, die Familie, das ist also sehr wichtig wegen dem Zusammenhalt. Auch wenn irgendjemand was hat, ein Problem oder so, dass man offen darüber reden kann und man kommt und oder kannst mich da unterstützen oder weiß ich was. Also Familie ist eigentlich so das Fundament, finde ich eigentlich. Wenn das funktioniert, dann geht es auch nach oben so weiter. Und das ist für mich, also Familie ist einfach, ja, Freude, Spaß und ja.
Wenn du gerade sagst, ja, kannst du mich da unterstützen, wie leicht oder schwer fällt es dir, um Hilfe zu bitten?
Nee, eigentlich, mir fällt es gar nicht schwer. Wenn ich was brauche oder so, dann frage ich auch danach. Und also ich finde, das gehört dazu zum Leben. Man kann ja nicht alles selber, kriegt nicht alles selber auf die Reihe. Das merke ich ja auch. Zum Beispiel beim neuen Programm habe ich auch einen Regisseur und Co-Autor, der Stefan Bauer, der mitmacht und so. Und das ist dann, finde ich, normal. Ja.
Wie verändert sich das auch, die Branche, wenn du sagst, du hast jetzt beim neuen Programm einen Co-Autor, was du vielleicht vorher dann nicht hattest?
Ja. Du bist halt so eingefahren, finde ich, wenn du das nicht gehabt hast und denkst, das ist in Ordnung. Aber wenn das jemand mal von außen sieht, das siehst du ja nicht, wenn du auf der Bühne bist, der hilft dir dann wirklich dabei und sagt, du mach das mal so, setz das mal dahin oder dort. Und du kannst es einfach nicht sehen auf der Bühne.
Wie ist das in der Modebranche? Hast du da auch Leute, die dann mit drüber gucken? Oder bist du dann derjenige, der ganz alleine da im Atelier steht?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe natürlich mein
Team. Komm ein bisschen Team. Näher ans Mikro, bitte.
Ich hab natürlich mein Team und mein bester Freund, der arbeitet mit mir auch. Meine rechte Hand, ich habe es dir vorher schon gesagt, ist auch von Deutschland.
Vielleicht gerade mal auspacken, was genau, du eben erzählt hast hier.
Und ja. Ich habe eben meine Personen um mich rum, die mir dann eben helfen und beistehen natürlich. Also man macht auf gar keinen Fall sowas alleine. Das ist unmöglich.
Was ich lustig fand eben, da sagtest du nämlich, ja, und ich gucke, dass es dann auch Leute sind aus Deutschland, die haben dann noch so diese typischen Tugenden. Da haben wir uns drüber gewundert, dass es die einfach noch gibt. Wo stellst du das fest?
Ja, also ich sag mal, Deutsch ist halt auch meine Muttersprache und ich bin einfach auch sehr an Deutschland gebunden im Allgemeinen und ich bin hier auch aufgewachsen und wenn ich es geht ums einfach auch das schnelle Verstehen, denke ich mal. Also wenn ich jetzt was erzähle oder was erkläre oder irgendwo hin will, dann habe ich ein anderes Verständnis von
Jetzt bist du besonders diplomatisch.
Ja, also halt ist es eben ein bisschen, ja, also präzise ist es auf jeden Fall, wenn ich mit denen dann kommuniziere, sage ich jetzt mal. Und was schön ist in Italien zum Beispiel, ist dann eben gerade diese Kreativität, die dann ein bisschen freier durch den Raum fliegen kann und ein bisschen chaotischer ist und dann eben auch so ein bisschen was Chaotisches zulässt. Und ich versuche dann dieses Chaos so zu kontrollieren mit den Leuten, die ich dann eben um diese Kreativität setze.
Italienisch-Schwäbisch heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute mit Heinrich und Daniel Del Core. Wir wollten ganz kurz über die Wurzeln sprechen, auch über die Italienischen bei euch. Wie machen die sich im Alltag bemerkbar?
Bei dir, Daniel?
Ich bin immer zu spät.
Ja, genau. Aber bei mir vielleicht die Explosive manchmal und das Schreie, das Laute.
Ja. Da arbeitest du gerade am neuen Programm. Kommt das dann auch, das Italienische, durch wieder im neuen Programm?
Eigentlich ist eher der Fokus auf, durch das, was wir jetzt Großeltern sehen, ja. Enkelkinder, Oma, Opa, dann vegane Hochzeiten, wie man früher geheiratet hat, heute heiratet und dann auch das Geheimnis meiner roten Schuhe wird preisgeben.
Die sieht man nämlich immer in ganz großer Einblendung. Man kann auch in der ARD-Mediathek sich ja auch okay. Das aktuelle Programm anschauen, ja. Und da werden auch im Hintergrund immer die roten Schuhe eingeblendet. Ja. Was hat es damit auf sich?
Das erfahrt man im neuen Programm, da wird es dann verraten.
Aber die spielen ja aktuell wohl auch schon eine Rolle.
Ja, die immer, weil das ist einfach so ein Markenzeichen, das sich durchgesetzt hat bei mir. Und die Leute, die erkennen mich durch die rote Schuhe. Ha, wie heißt der Künstler nochmal, der mit der roten Schuhe? Ah, Heinrich Del Core. Komisch, ja.
Sind aber keine Schuhe, die dir dein Sohn als Modeschöpfer verpasst hat, oder?
Nein, diese Schuhe werden aber auch handmade gemacht, also vom Schuhmacher. Das erzähle ich auch dann im Programm.
Seid ihr Männer mit Schuhtick?
Also die Frau hat ja eher diesen Schuhtick, weil die findet das Prinzip so toll.
Ihr könnt euch ja emanzipieren.
Nee, Schuhe, die sage ich doch immer... Schuhe passen immer, du kannst essen, was du willst. Genau.
Also ich habe definitiv einen Schuh-Tick. Hundertprozentig.
Magst du sagen, ja. Wie viel du hast?
Nee, das meine ich.
Okay.
Man könnte ja hier.
Okay.
Was ist bei dir das nächste Projekt, was ansteht?
Also ich bin sehr happy über das. Das ist, ich werde endlich eine eigene Couture-Kollektion in Paris präsentieren im Januar. Ende Januar während der Couture-Woche in Paris. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Milestone für die Firma. Also.
Was wird da die große Herausforderung?
Das wird eine ganze Couture-Kollektion. Die Herausforderung ist, dass wir mit dieser Kollektion zum ersten Mal in Paris sind und zum ersten Mal nach Paris kommen. Und ja, mal sehen, wie es wird. Aber
was für eine Erwartung hast du?
Also ich arbeite an dieser Kollektion jetzt seit knappen 6,5 Monaten und sehr, sehr, sehr viel Handarbeit, sehr, sehr, sehr viel Liebe in den einzelnen Stücken. Und ich erwarte mir, dass das gesehen wird, hoffe ich. Und ja, dass es gut läuft.
Gab es auch mal eine ganz große Enttäuschung, etwas, was dann entgegen der Erwartungen war?
Also ganz ehrlich, bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, das bleibt so. Also toi, toi, toi.
Und wie ist das, wenn du im Januar dann in Paris bist? Heinrich, du bist da mit neuem Programm auf der Bühne. Ruft ihr euch dann nach so gelungenen Abenden schon mal an und sagt, ey, wie ist bei dir gelaufen? Wie lief bei mir?
Ja, also oftmals, wenn ich nachts heimfahre, unterwegs, und dann telefonieren wir oftmals lang im Auto, kann sein, nachts um 1:30 oder 1 rufen uns an und wie war es bei dir und so. Und dann schnacken wir ein bisschen im Auto dann, ja.
Okay.
Ja, und bei den Fashion-Shows sind Mama und Papa eigentlich immer in der ersten Reihe. Ne?
Ja, also. Sind wir immer dabei.
Und ansonsten taucht die Mama dann im Programm wieder auf.
Ja, genau, wenn irgendwas passiert. Genau.
Okay, also dann ganz herzlichen Dank an euch beide für das Gespräch heute Vormittag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.